Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir mit Professor Johannes Warwick einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung haben. Er ist deutscher Politikwissenschaftler. Seit 2013 ist er Lehrstuhlinhaber für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Das ist Sachsen-Anhalt. Herr Warwick, ganz herzlichen Dank, dass Sie da Zeit haben. Vielleicht erste Frage. Wir haben unlängst schon mal miteinander gesprochen. Da ging es hauptsächlich um den Ukraine-Krieg. Wie ist Ihnen da zumute aktuell? Sind Sie da optimistisch, dass es mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig zu einer Friedenslösung kommt? Oder haben Sie dann den Glauben daran langsam aber sicher beerdigt?
Also ich muss leider sagen, die Chancen für eine Lösung sind im Moment nicht besonders gut. Die Trump-Administration und Donald Trump hat ja mit der sozusagen 180-Grad-Wende, als sie ins Amt kam, versucht, Dynamik in die Verhandlungen zu bringen oder überhaupt erst Verhandlungen möglich zu machen. Und das war und ist der richtige Ansatz. Und ich glaube, die Zutaten für ein diplomatisches Endspiel, wenn man so will, die liegen auch eigentlich auf dem Tisch. Aber die Interessensunterschiede, auch im westlichen Lager, sind leider noch so groß, dass es keine einheitliche Linie gibt. Und weil es diese einheitliche Linie nicht gibt, so ist jedenfalls meine Interpretation der Lage, ist die Ukraine auch noch nicht bereit, sich in eine Richtung zu bewegen, die Russland gewissermaßen erträglich ist und auf dieser Basis Kompromisse zu finden. Das ist nicht möglich. Anders formuliert, die Europäer sind eher noch auf dem Trip, dass sie Durchhalteparolen machen und denken, dass man tatsächlich Russland gewissermaßen ja, in eine Situation bringen kann, wo es seinen Irrweg erkennt. Und so eine Situation sehe ich überhaupt nicht. Insofern glaube ich, dass der Schlüssel im Moment bei den europäischen Staaten liegt, die erkennen müssen, dass ein Deal möglich wäre, der nicht ideal ist, aber der doch zu halbwegs akzeptablen Bedingungen für die Ukraine ausfallen könnte. Und das bezieht sich auf territoriale Veränderungen in der Ukraine, insbesondere auch auf die Frage der NATO-Mitgliedschaft. Die Europäer sind noch nicht bereit, diese Frage ganz offensiv vom Tisch zu nehmen. Und solange das so ist, wird es, glaube ich, keine Lösung geben. Und die Position der Europäer verändert sich nicht. Sie sind, glaube ich, überzeugt von ihrem Weg. Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, ist da einer der führenden Köpfe. Und solange das so bleibt, glaube ich, sind die Lösungsmöglichkeiten doch sehr schlecht. Das Drama ist, dass sich die Bedingungen für die Ukraine jeden Tag verschlechtern. Und das ist, glaube ich, eine schwere Schuld, die auf den Europäern gerade lastet. Das heißt, diese Durchhalteparolen führen zu keinem guten Ergebnis.
Ist es Friedrich Merz, der da bockt, der da klemmt, der auf dem Schlauch steht bei möglichen Friedensverhandlungen und einer möglichen Lösung? Ist es vielleicht sogar Zelensky? Ist es Mak Wen machen Sie aktuell aus? Wer ist für Sie verantwortlich, dass es jetzt in diesem Friedensprozess nicht vorwärts geht?
Also man kann es sich einfach machen und sagen, Russland ist schuld. Das ist auch richtig. Russland ist der Aggressor und könnte diese Aggression beenden, gar keine Frage. Aber auf europäischer Seite, glaube ich, gibt es diese Fehleinschätzung, die mit Merz jetzt eigentlich noch schlechter geworden ist im Vergleich zu seinem Vorgänger. Und dieses Tandem Merz, Macron, Starmer und dann noch Selenskyj sozusagen, die im gleichen Boot sitzen, die verunmöglichen, so ist meine Analyse im Moment, eine politische Lösung. Und ja, das ist schon eine sehr, sehr schlechte Situation, weil im Moment kommt keiner von dem Baum runter gewissermaßen. Und ich frage mich, wo sind denn die realistischen Vorstellungen der europäischen Staaten? Was ist das politische Ziel? Im Moment höre ich nur unrealistische Durchhalteparolen und man fragt sich eigentlich, wie kann das sein? Weil die Lage auf dem Schlachtfeld und die militärischen Gewichte sind doch eigentlich ganz offenkundig und auch die sozusagen weltpolitische Gemengelage, schauen Sie sich nur den Gipfel vergangene Woche in Peking an, ist doch so, dass eine russische Niederlage nicht zu erwarten steht. Und ich glaube, je schneller die Europäer das verstehen, desto besser auch für die Ukraine.
Und ich glaube sogar, es ist mehr als nur Durchhalteparolen, die man da zu Ohren kriegt. Frankreich habe ich jetzt am Wochenende gelesen, da haben sich die Krankenhäuser bereiten sich eigentlich mehr oder weniger offen ausgesprochen auf einen Kriegsfall im 2026 vor. Mit was für Gedanken Lesen Sie oder beurteilen Sie solche Einschätzungen? Wenn Sie sind erwiesener NATO-Kenner, ist man da auf Konfrontation gebürstet in Europa aktuell? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich fürchte schon, dass der Ton sozusagen im Moment so ist. Nehmen Sie mal in Deutschland die Debatte um Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, das geht alles in die völlig falsche Richtung. Wir haben einen Alarmismus, wir haben eine übertriebene Hysterie in diesen Fragen, die einfach zu nichts Gutem führt und auch diplomatischen Spielraum gewissermaßen nimmt. Insofern läuft der Tross gewissermaßen in Europa aus meiner Sicht sicherheitspolitisch in eine falsche und auch in eine gefährliche Richtung. Sie haben gesagt, Durchhalteparolen ist nicht das richtige Wort. Man könnte das in der Tat auch noch schärfer formulieren. Man könnte das gewissermaßen ein Anheizen eines Konfliktes, als ein Anheizen eines Konfliktes bezeichnen, der am Ende wirklich in eine Katastrophe führen könnte. Insofern wirklich die europäische Sicherheitspolitik ist komplett auf dem falschen Dampfer im Moment in meiner Interpretation.
Und wie lesen Sie diese gigantische Militärparade in China? Sie haben das angesprochen. Ist das für Sie ein Muss und spielen lassen, eine ernsthafte Bedrohung, vielleicht sogar eine Kriegsgefahr, die man da aus Peking vernimmt? Oder sehen Sie da die Betonung auf den Frieden, wie es ja China quasi selbst sagt, das sei eine Friedensveranstaltung gewesen? Wie lesen Sie so diese Anzeichen, die da uns aus China ereilen?
Also ich bin grundsätzlich überhaupt kein Freund von diesen militarisierten Paraden, die es in Moskau gibt, die es jetzt in Peking gibt. Das gehört offenkundig zum Status einer Supermacht dazu. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es schlecht, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass China natürlich dabei ist, seine gestiegene ökonomische Macht, die ja rasant gestiegen ist in den vergangenen Jahren, in politische und auch militärische Macht ummünzt. Und insofern ist gewissermaßen die goldene Phase des politischen Westens, die ist definitiv zu Ende gegangen. Ich sehe aber nicht, wie das viele Analytiker sagen, dass China jetzt darauf aus ist, sozusagen mit militärischer Gewalt die internationale Politik zu verändern. Ich glaube, dass China berechenbare Interessen hat. Dazu gehört die Taiwan-Frage, die ganz eindeutig in China ein Kerninteresse ist. Aber ich glaube, dass China eine sozusagen einhegbare oder einzubindende Supermacht ist. Und dieses Kriegsgeschrei, was insbesondere aus Washington kommt, halte ich für fahrlässig, weil wer soll denn was gewinnen an einer militärischen Auseinandersetzung mit China? Nein, wir müssen weiter versuchen, sozusagen mit Diplomatie, auch mit Wirtschaftsbeziehungen im Geschäft zu bleiben. Und dieser Gedanke, dass man jetzt entkoppelt, das ist ja die Idee in den USA, die halte ich für vollkommen falsch. Also ich glaube, in der China-Frage ist die USA auf dem Holzweg, in der Ukraine-Frage ist der Grundton vernünftiger. Aber die amerikanische Außenpolitik ist schon in einem Maß unberechenbar geworden, die mich sozusagen schon auch sehr, sehr besorgt.
Glauben Sie aber generell, dass Donald Trump in der Ukraine-Frage da zu einem Deal, wie er das nennt, kommen kann? Wie beurteilen Sie generell seine Ukraine-Strategie?
Ja, ich glaube, da hat er den richtigen Kompass und der hat sozusagen als Grundprämisse, dass man, wenn man eine Lösung will, dass man auch russische Interessen berücksichtigen muss. Und das ist in Europa vollkommen tabuisiert, dieser Gedanke. Und ich glaube, das ist aber der richtige Weg. Ohne einen Interessenausgleich gibt es keine Lösung in der Ukraine. Und ich glaube, mit Donald Trump ist jetzt Spekulation, aber hätte es eben auch diese doch radikale Erweiterung der Ukraine, der NATO um die Ukraine oder das Angebot an die Ukraine, sich der NATO anzuschließen, hätte es nicht gegeben. Und das war eigentlich das Kernproblem, dass das NATO-Bündnis Russland zu eng auf die Pelle gerückt ist, um das mal einfach zu formulieren, und russische rote Linien mutwillig überschritten hat. Und ich glaube, das wäre mit Trump so nicht passiert. Und er hat erkannt, dass man russische rote Linien beachten muss. Und das ist ein vernünftiger Ansatz bei allen anderen Fehlannahmen, die es in Washington, glaube ich, im Moment gibt. Nehmen Sie nur mal die Frage jetzt der Sanktionen, dass man auch Indien mit Sanktionen belegt und damit Indien gewissermaßen in die Arme Chinas treibt. Ein wirklich strategischer Fehltritt von singulärem Ausmaß. Also ich will Trump nicht beschönigen, aber in der Ukraine-Frage hat er einen guten Punkt und den sollten wir, glaube ich, erkennen und als Chance nehmen, zu einer Lösung in der Ukraine zu kommen.
Und wie geeint sehen Sie eigentlich aktuell die NATO? Ist das ein Bündnis, das an einen Strang zieht? Sehen Sie es als Streitkonstrukt aktuell, das dabei ist, fast schon zu implodieren, weil es so uneinig ist? Wie sehen Sie die NATO?
Also ohne amerikanische Führungsrolle würde die NATO auseinanderfallen und das Interesse der Amerikaner an der NATO ist nicht mehr besonders groß. Insofern sind die Fliehkräfte, glaube ich, enorm. Und es gibt auch erhebliche Unterschiede mit Blick auf die Ukraine. Und das sind nicht nur die üblichen Verdächtigen, die immer genannt werden, wie Ungarn oder die Slowakei, die einfach einen anderen Kurs in der Ukraine-Frage wollen, aber das in der NATO nicht durchsetzen können. Das sind auch Staaten wie Spanien oder Portugal, die ganz andere Interessen haben und sozusagen mit dieser Fokussierung auf die russische Bedrohung auch nicht besonders viel anfangen können. Das heißt, die NATO ist nicht so einig, wie es scheint. Der Gipfel im Juni in Den Haag, der war im Prinzip vor der Kulisse, war es ein einiges starkes NATO-Bündnis, aber hinter den Kulissen, glaube ich, sind die Interessensunterschiede doch sehr, 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 sehr wirksam. Und die besten Zeiten für die NATO sind definitiv vorbei.
Was ist Deutschlands Rolle international? Wie beurteilen Sie die Außenpolitik von Kanzler Friedrich Merz? Was macht er gut, was macht er aber auch weniger gut aktuell?
Also er ist ja gewissermaßen in der Wahrnehmung weiter Teile der Bevölkerung, auch der internationalen Politik, zu einem Außenkanzler geworden. Eigentlich wollte er das gar nicht, weil natürlich innenpolitisch Deutschland in keinem guten Zustand ist. Die Wirtschaft schwächelt, die Sozialsysteme sind nicht dauerhaft stabil. Das heißt, in weiten Teilen der Wahrnehmung der Bevölkerung ist mein Eindruck, ist dieser Außenkanzler Merz nicht so populär. Er soll sich also lieber um innenpolitische Fragen kümmern. Und auch in diesem Außenkanzler Merz sehe ich zwar natürlich viele Aktivitäten und sozusagen, er ist wirklich mit hoher Dynamik in der Außenpolitik unterwegs. Aber was nützt denn eine hohe Dynamik, wenn man in die falsche Richtung läuft? Ich glaube, er sollte Dynamik eher so verstehen, dass er zu denen gehört, die sich an die Spitze stellen, die eine diplomatische Lösung in der Ukraine versuchen zu erreichen, und zwar mit realistischen Positionen. Und die erkenne ich überhaupt nicht bei Friedrich Merz. Insofern läuft er außenpolitisch, glaube ich, nicht in die richtige Richtung und er sollte das ändern.
Also quasi der Appell an Friedrich Merz, als Brückenbauer zu funktionieren.
So ist
Was
es.
haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, ob dieses Neutralitätskonstrukt, wie es die Schweiz ursprünglich oder immer noch, da scheiden sich ja die Geister, wie es die Schweiz pflegt, wäre das auch ein möglicher Ansatz für Deutschland, ein neutrales Deutschland? Was halten Sie davon? Wäre das denkbar?
Nein, ich glaube, das ist keine realistische Option für Deutschland. Deutschland ist schon gut beraten, sozusagen sich in der Europäischen Union klar verankern und auch den Versuch zu machen, mit den USA ein enges Bündnis zu schmieden. Insofern Neutralität, das hat keinen guten Grundton in Deutschland. Das ist für die Schweiz eine andere Situation, aber das würde, glaube ich, im Westen viele Abwehrreflexe befördern und damit wäre der Handlungsspielraum Deutschlands nicht größer. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass man den Gedanken, den Sie gerade geäußert haben, Brücken zu bauen, Interessenausgleich zu ermöglichen, dass man den nicht auf der Basis einer festen Verankerung im westlichen Bündnis nicht stärker machen können soll. Ich glaube, da sollte die Richtung hingehen und das heißt nicht Neutralität. Aber das heißt, den Versuch zu machen, Interessen auszugleichen und auch die Perspektive der anderen in sein eigenes Handeln einzupreisen und nicht in dieses Kriegstüchtigkeitsgeschrei einschlagen und auch nicht in diese sozusagen Spaltung der Welt in ein demokratisches und Lager und ein Lager der Autokratien. Das löst keine Probleme und damit sollte man aufhören. Das heißt aber nicht, dass man neutral werden sollte.
Es ist so ein bisschen fast schon sinnbildlich gesprochen jetzt für Deutschland. Wenn man von außen als Schweizer auf Deutschland sieht, dann hat man eine Art Zweiteilung vor sich. Osten blau, Westen schwarz. Jetzt interessant oder hochinteressant an Ihnen ist, dass Sie unter den über 50 Wissenschaftlern der Martin-Luther-Universität sind, die den Vorschlag initiiert haben, wehrhafte Demokratie ernst nehmen, über AfD-Verbot nachdenken. Jetzt sind Sie in Sachsen-Anhalt. Dort ist die AfD ja gerade bei 39% gelandet. Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie diese Umfrageresultate konsultieren, vor dem Hintergrund, dass Sie im Januar, glaube ich, war es, gefordert haben, man soll über ein AfD-Verbot diskutieren?
Also ich glaube, die AfD ist keine Partei wie jede andere. Und insofern gilt nicht vorbehaltlos die Regel, dass sozusagen Demokratie heißt, dass jeder doch seine Position haben kann und man tolerant gegenüber anderen Positionen sein muss. Das gilt bei der AfD nur sehr bedingt. Ich möchte mal daran erinnern, dass die AfD in Sachsen-Anhalt schon seit langem, aber jetzt auch im Bund vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und jetzt kann man natürlich den Verfassungsschutz auch kritisch sehen. Und das ist sicherlich nicht jetzt der Weisheit letzter Schluss und ein komplett unabhängiges Urteil. Aber für mich, auch als Beamter des Landes Sachsen-Anhalts, ist doch das ein Fingerzeig, wenn eine Behörde wie der Verfassungsschutz zu der Einstufung kommt, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist. Und ich glaube, es wäre jetzt die Aufgabe der politischen Diskussion, gewissermaßen stärker zu unterscheiden, was ist verfassungsfeindlich und rechtsextremistisch und was ist politisch rechts in einem Spektrum, was zulässig ist, was einem jetzt gefallen kann oder nicht. Das ist nicht die Frage, ob man das gut oder schlecht findet, aber natürlich muss es erlaubt sein, dass man rechte und auch sehr konservative Positionen vertritt. Das macht einen noch nicht zum Verfassungsfeind. Wenn man aber die Menschenwürde in Frage stellt, wenn man Demokratieprinzip in Frage stellt, dann wird es schon für eine Demokratie gefährlich. Und Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Das heißt, es ist nicht jede Position in diesem Sinne erlaubt. Man kann natürlich die Frage stellen, ob der Punkt jetzt über ein Verbot nachzudenken. Ich habe mich nicht für ein Verbot ausgesprochen, aber ich habe mich dafür ausgesprochen, mit 50 Kolleginnen und Kollegen darüber nachzudenken, dass man quasi die Instrumente, die eine wehrhafte Demokratie zur Verfügung hat, auch ins Schaufenster stellt sozusagen. Und ich denke, die Aufgabe in der politischen Diskussion wäre, dass die AfD sich von den extremistischen Positionen trennt, sozusagen eine Verbürgerlichung dieses politischen Projektes AfD einleitet. Und das gehört, dafür wäre aber die Voraussetzung, dass sie sich wirklich von extremistischen Kräften, die es in der AfD erwiesenermaßen gibt, trennt und distanziert. Und so weit ist die AfD noch nicht. Und wir haben in Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr, wahrscheinlich im September und garantiert im September nächsten Jahres, Landtagswahlen. Und das wird sehr spannend zu beobachten sein, ob es da wirklich den ersten AfD-Ministerpräsidenten gibt. Im Moment sehen die Umfragen so aus und was das dann für die Politik in Deutschland bedeutet. Nochmal, die AfD ist keine Partei wie jede andere und Demokraten, glaube ich, müssen das sehr, sehr kritisch beobachten, was da passiert.
Ich will mal fragen, was ist eigentlich eine wehrhafte Demokratie? Ganz naiv gefragt, was ist ein der Begriff? Der geistert ja immer noch oder immer mal wieder durch die Medien, durch die Debatten. Es ist eine wehrhafte Demokratie.
Eine wehrhafte Demokratie, das ist ganz einfach. Das ist in der deutschen Verfassung, also im Grundgesetz, relativ klar definiert. Eine wehrhafte Demokratie setzt sich gegen ihre Feinde, die sie abschaffen will. Die wehrhafte Demokratie zur Wehr, ist also nicht wehrlos, kann also nicht alles akzeptieren, was im politischen Spektrum sich äußert, sondern das ist an bestimmte Prinzipien der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung gebunden. Und ich finde, das ist ein guter, klarer Begriff, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die gewissermaßen Spielregel unseres demokratischen Staates ist. Und dazu gehört unter anderem die Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Demokratieprinzip. Und wer dagegen verstößt, der kann nicht als normale Kraft im politischen Spektrum behandelt werden, sondern gegen den gibt es Instrumente. Das ist der Gedanke der Wehrhaftigkeit.
Und wo würden Sie die Linie ziehen oder diese Menschenwürde? Das ist ja ein weit gefasster Begriff. Wo würden Sie da die Linie ziehen? Wer gehört nicht dazu? Wer gehört aber dazu? Wer darf quasi im Spiel der Demokratie noch mittun? Wer steht draußen? Und vielleicht auch noch als Folgefrage, was sollte mit einer Person, die eben genau nicht zu diesem Spektrum gehört, das Sie definieren, was sollte mit dieser Person passieren?
Also das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Debatte und ich plädiere dafür, dass wir diese Debatte mit Behutsamkeit, aber doch auch mit Klarheit führen. Und im Grundgesetz gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man diese Wehrhaftigkeit anwenden kann. Das eine ist ein Parteiverbot. Das hat sehr hohe Hürden in Deutschland. Darüber kann nicht die Politik, zu Recht nicht die Politik entscheiden. Also es geht nicht darum, dass man Konkurrenz verbietet oder so, sondern darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Und das ist, glaube ich, sehr schwer nur zu erreichen. Das heißt, man sollte sehr vorsichtig sein mit solchen Diskussionen. Das zweite ist, dass man ein Betätigungsverbot für einzelne Personen, die sozusagen erwiesen extremistisch sind, erwirkt. Also sie verlieren dann die Möglichkeit, für ein Amt zu kandidieren. Auch das ist im Grundgesetz angelegt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man die Finanzierung von extremistischen Parteien einschränkt. Das sind also niedrigschwelligere Verbote, Instrumente jenseits eines Parteiverbotes. Und über alle drei, glaube ich, müssen wir nachdenken, aber eben mit Behutsamkeit, weil es wäre fatal, wenn der Eindruck erweckt würde, dass man politisch unliebsame Meinungen gewissermaßen mundtot machen will oder gar verbieten will. Darum geht es nicht. Das heißt, es ist die Aufgabe, die Linie gewissermaßen zwischen Extremismus und normalem politischen Angebot schärfer zu ziehen. Und ich glaube, zum Beispiel in der Migrationsfrage kann man das relativ einfach machen. Es ist erlaubt, aus meiner Sicht, zu sagen, wir haben zu viele Migranten und wir wollen das Recht auf Asyl ändern, meinetwegen sogar abschaffen und dafür zu werben. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist eine legitime politische Position. Keine legitime Position wäre aber, wenn man sozusagen zugewanderte Deutsche als Passdeutsche diffamiert, dass man so eine Blut- und Bodenideologie an die deutsche Staatsbürgerschaft anlegt, wenn man über massenhafte Remigration nicht nur redet, sondern auch konkret nachdenkt. Also wenn man gewissermaßen da eine Axt an das friedliche Zusammenleben in Deutschland anlegt, dann wird es gefährlich und ich glaube, dann ist der Weg zum Extremismus sehr kurz nur noch. Und das muss in der Diskussion herausgearbeitet werden, wo da die politischen Unterschiede sind.
Wenn man die Debatte in Deutschland verfolgt, vor allem auch in den Medien, wenn man die Zeitungen liest, dann stößt man fast schon inflationär auf dieses Wort Rechtsextrem. Und darüber, da scheiden sich ja die Geister, das ist ein Riesenthema in Deutschland, Rechtsextremismus, Rechtsextrem. Man hat zeitweise fast schon das Gefühl, alles sei rechtsextrem, was nicht links ist. Wie würden Sie Rechtsextrem definieren? Was ist heute in Deutschland rechtsextrem und was ist es auch nicht?
Ja, das ist in der Tat eine schwierige, sozusagen, definitorische Frage. Und ich bin überhaupt nicht dabei, dass alles, was jenseits der Mitte ist, rechtsextrem ist. Da gibt es sicherlich in manchen Debatten einen falschen Zungenschlag. Aber ich glaube, dass eben Bestrebungen gegen die gerade angesprochene freiheitlich-demokratische Grundordnung, zugegebenermaßen, das muss man immer schärfen, diesen Begriff, und da gibt es auch Missbrauchpotenzial, aber dass Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, und dazu gehört auch das Prinzip der Menschenwürde, dass man die doch relativ eindeutig als rechtsextremistisch bezeichnen kann. Nehmen Sie mal irgendwelche Reichsbürger, die mit Gewalt einen Umsturz machen oder so. Da ist die Debatte, glaube ich, relativ einfach. Und auch da gibt es ja Bezüge zur AfD. Ich sage überhaupt nicht, dass jeder in der AfD Sympathie für Reichsbürger oder so hat, aber da gibt es Überschneidungen auch in rechtsextremistische Netzwerke und die kann man sichtbar machen, ohne dass man damit sagen will, dass die gesamte AfD rechtsextremistisch ist. Sie haben schon recht, in Deutschland ist der politische Diskurs sozusagen etwas unscharf geworden. Und ich zum Beispiel spreche auch nie davon, dass AfD-Leute Nazis sind oder so. Das ist ein völlig falscher Zungenschlag. Insofern ist da schon manches aus dem Ruder geraten. Aber ich glaube schon, dass wir uns die Mühe machen müssen, rechtsextreme Positionen von konservativen oder rechten Positionen zu unterscheiden. Und das kann man auch. Ich habe das gerade an dem Beispiel Menschenwürde versucht zu verdeutlichen.
Und jetzt, wenn wir noch was zu diesen Reichsbürgern kommen, das war ja schon bemerkenswert. Das war jetzt keine Armee von zig Millionen von Leuten, sagen wir es mal so. Das waren mehrere Dutzend, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Wird da das Gefahrenpotenzial für Deutschland, für den Staat, für die Demokratie nicht völlig überhöht, wenn man die zu einer ganz großen Gefahr hochstilisiert, dass da eine Art Umsturz, eine Revolution fast schon bevorsteht, wird da nicht ein Problem oder ein Problemchen zu einer riesigen Staatskrise gemacht? Wir in der Schweiz haben uns da ein bisschen gewundert. Wie haben Sie das gesehen? Ist das die ganz große Gefahr für Deutschland, für den Staat, für die Verfassung, für das Grundgesetz, dass man das so groß aufblasen muss?
Also über ganz große Gefahr kann man natürlich diskutieren. Ich würde sagen, es besteht keine Gefahr in dem Sinne, dass solche Kräfte einen politischen Umsturz machen können, der dann Aussicht auf Erfolg hat. Aber es bleibt ein Risiko und es bleibt eine Gefahr. Und nochmal, ich finde, wir sollten ernst nehmen, was der Verfassungsschutz in seinen Berichten schreibt. Ich habe das auch immer ernst genommen, als es um Linksextremisten ging. Ich habe das auch nie verharmlost und ich verharmlose es auch nicht, wenn es um Rechtsextremisten ging. Wir sollten also auf keinem extremistischen Auge blind sein und das nicht schönreden. Es gibt extremistische Kräfte in der deutschen Politik, die werden sozusagen beobachtet, das ist vernünftig und sie sollten in Deutschland nichts zu sagen haben, weil sie nichts dazu beizutragen haben, dass dieses Land irgendwelche Lösungen macht, die irgendwas taugen, um die Probleme in den Griff zu kriegen.
Wenn wir nochmals kurz zum Verfassungsschutz gehen, dieser Verfassungsschutz, diese Behörde hat jetzt die AfD gesamthaft bundesweit als rechtsextremistische Bestrebung eingeschätzt. War das aus Ihrer Sicht gut? War das schlecht? War das voreilig? Wie sehen Sie das rückblickend?
Also es ist eine Entscheidung eines Amtes, das natürlich politischen Weisungen unterliegt, die jeweils an den Innenministerien hängen. Das gilt für die Länder als auch für den Bund. Und insofern ist es natürlich ein Stück weit auch eine politische Entscheidung, gar keine Frage. Aber ich habe doch ein gewisses Grundvertrauen in die Arbeit der Verfassungsschutzbehörden und finde, wir sollten das ernst nehmen. Warum haben wir ein Bundesamt für Verfassungsschutz, wenn wir dann sagen würden, ach, die Ergebnisse, die da aufgeschrieben werden, das nehmen wir mal nicht so ernst oder so? Doch, ich nehme das ernst. Es ist gut, genau hinzugucken. Und nochmal, das ist das der Grund, warum ich der Auffassung bin, dass die AfD keine Partei wie jede andere ist. Sie wird von unabhängigen, vergleichsweise unabhängigen Behörden als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und das sollte in erster Linie der AfD zu denken geben, mit welchen Kräften sie sich denn umgibt. Das wäre doch ein vernünftiges Ergebnis, wenn sich in der AfD die Kräfte durchsetzen, die eben nicht extremistisch sind, die es ja auch gibt sozusagen. Ich würde zum Beispiel Frau Weidel oder Herrn Kupalla durchaus dazu zählen, jetzt mal unabhängig davon, ob man das für tragfähig hält, was die sagen, ob die Konzepte gut oder schlecht sind, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, das sind keine Extremisten. Aber es gibt andere in der AfD, die extremistisch denken und die sollten sozusagen in einer demokratischen politischen Partei nichts zu sagen haben. Und jetzt sagt man immer so Sätze wie, ja, Franz Josef Strauß oder Herr Dregger, der
Klar.
Vorsitzende der CDU in Hessen, der wäre heute irgendwie AfD oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das verharmlost die Extremisten in der AfD. Und ich frage mich manchmal, wo kommt diese Grundsympathie der Konservativen her für solches extremistisches Gedankengut? Ich kann mir das nicht richtig erklären.
Und was ist Ihre erste Erklärung? Also was ist Ihre These oder Hypothese? Warum hat die AfD derartigen Zulauf? Was glauben Sie? Ich meine, immerhin aktuell, wenn man die Umfragen bundesweit nimmt, das ist so die stärkste Partei. Was glauben Sie? Was ist der Grund, der Hauptgrund, warum diese Partei so stark ist?
Ich denke schon, das zeigen auch alle Umfragen, dass der Hauptgrund ist, dass weite Teile der deutschen Bevölkerung mit der Migrationspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht einverstanden sind. Das ist der Hauptgrund. Und ich meine, die Große Koalition hat jetzt versucht, mit doch einer ziemlichen Kehrtwende im Vergleich zur Ampelpolitik die Migration zu begrenzen. Und das hat auch Erfolge, die Zahlen sinken. Und die Frage ist, wenn das so weitergeht, ob dann sozusagen auch die Umfragen und der Zulauf für die AfD kleiner wird. Das wird man beobachten müssen. Die politikwissenschaftlichen Kollegen sagen immer, es gehört zu den gesicherten Erkenntnissen der Politikwissenschaft, dass wenn man die Parolen und Konzepte gewissermaßen der Extremisten nachplappert und die Themen aufnimmt, dann verlieren die gemäßigten Parteien und die Extremisten gewinnen. Ich halte das nicht für die richtige These, obwohl das Mehrheitsmeinung in der Politikwissenschaft ist. Ich glaube schon, dass es Probleme gibt, die man ansprechen muss und die man lösen muss und dass dann nicht die Extremisten gewinnen, wenn man diese Debatten führt, sondern die demokratischen Parteien durchaus gewinnen können, wenn sie vernünftige Konzepte haben. Und das ist jetzt die Aufgabe, über vernünftige Konzepte in der Migrationspolitik zu reden. Und ich meine, vieles von dem, was die AfD da vorschlägt, ist ja auch schlichtweg unrealistisch. Das heißt, sie kann natürlich immer noch eins draufsetzen mit noch mehr radikaleren Forderungen, die politische Debatte sozusagen befeuern und auch viele Dinge vereinfachen. Das ist auch durchaus zulässig, dass Opposition vereinfacht, keine Frage. Aber ob da immer dann ein Beitrag zur Lösung auch mit verbunden ist, da kann man auch Fragen haben.
Wenn Sie jetzt Friedrich Merz beraten könnten, Friedrich Merz ist ja in Klammerbemerkung, ist ja der Mann, der die AfD halbieren wollte, freundlich formuliert, das ist ihm nicht gelungen. Was würden Sie ihm jetzt sagen? Was wäre Ihr Ratschlag? Wie könnte er dieser Höhenflug der AfD einschränken oder vielleicht sogar beenden?
Ja, indem man die Probleme löst, vor denen Deutschland steht. Aber da sehe ich eben im Moment noch keine guten Konzepte. In der Migrationspolitik, glaube ich, ist die Richtung durchaus vernünftig, die jetzt eingeschlagen wurde. Und das ist ja eine Kehrtwende, auch wenn man das nicht offiziell so nennt, aber es ist eine Kehrtwende. In anderen Fragen, etwa wirtschaftspolitischen Fragen oder sozialpolitischen Fragen, ist noch keine Kehrtwende zu sehen. In außenpolitischen Fragen im Übrigen auch nicht. Das heißt, man muss die Probleme, die es viele gibt in Deutschland, ordentlich lösen. Und ich glaube, dann kann es auch gelingen, dass der Zulauf zur AfD kleiner wird. Die andere Möglichkeit ist, das haben wir gerade schon diskutiert, dass die AfD sich gewissermaßen von radikalen Kräften trennt und dann in der Lage ist, eines Tages selber Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit, wo die AfD dann gewissermaßen mal zeigen kann, was sie denn kann. Und das geht aber nur, wenn sie im demokratischen Spektrum ankommt. Und ich denke, dass es eine Option wäre in Sachsen-Anhalt im nächsten Jahr, dass es eine Koalition mit der AfD gibt. Das wird man scharf beobachten müssen, ob das dann dazu führt, dass gewissermaßen die Befürchtungen von denjenigen, die sagen, das ist das Ende des Abendlandes und dann wird die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit abgeschafft, ob das wirklich eintritt oder ob das nicht eintritt und was das dann für das politische Spektrum in Deutschland bedeutet. Jedenfalls kann es nicht sein, glaube ich, und es kann auch nicht gut für eine Demokratie sein, langfristig, dass man die größte Oppositionskraft gewissermaßen verteufelt und in die Schmuddelecke stellt und nur noch eine Koalitionsbildung von allen anderen gegen eine möglich ist. Das wird eine Demokratie auf Dauer nicht aushalten.
Oder man könnte es so machen, es gäbe ja noch eine dritte Option. Das hat Boris Palmer an diesem Wochenende gezeigt. Der ehemalige Grüne, der Oberbürgermeister von Tübingen, hat mit, muss mir den Namen kurz aufschreiben, Markus Frohnmeier, dem Chef der AfD Baden-Württemberg, ein Streitgespräch geführt, geredet, debattiert. Ist das für Sie ein sinnvoller Ansatz? War das gut? Oder sehen Sie da schon eine Grenzüberschreitung im Diskurs?
Nein, ich finde, das ist ein richtiger Ansatz. Ich zum Beispiel wäre jederzeit bereit, mit einem AfD-Politiker oder einer Politikerin in einem Streitgespräch, etwa über außenpolitische Fragen, wo ich mich besser auskenne als in anderen Fragen, zu reden. Ich glaube, da muss man auch Zutrauen in seine eigenen Argumente haben und nicht sozusagen Tabus definieren, wenn man nicht mehr sich zutraut als Demokrat gegen eine zum Teil extremistische Partei argumentativ zu bestehen, dann ist die Demokratie am Ende. Insofern muss man die Auseinandersetzung offensiv suchen. Und dann muss sich das Publikum gewissermaßen eine Auffassung dazu bilden, wer denn mit besseren Argumenten überzeugt. Aber wenn man sagt, wir laden die nicht ein oder wir diskutieren mit denen gar nicht und zugleich so eine Partei bei 25 oder 28% in den Umfragen steht, das passt nicht zusammen. Das heißt, man muss jetzt das Visier hochschalten und in die offensive Auseinandersetzung mit der AfD gehen. Und ich wäre da jederzeit zu bereit.
Sehen Sie, das ist der größte Irrtum, den Sie programmatisch, inhaltlich, sachlich bei der AfD ausmachen. Wo irrt diese Partei grundlegend, wenn es beispielsweise eben, wie Sie gesagt haben, um die Außenpolitik geht? Wo sehen Sie die größten Fehler?
Also ich sehe zum Beispiel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik keine realistischen Ansatzpunkte für Verbesserungen. Ich glaube, da ist gewissermaßen der Kaiser, wenn man so will, noch relativ nackt, weil sie eben viele Forderungen stellen, die man in der Realität gar nicht umsetzen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, schaffen wir doch irgendwie das Bürgergeld komplett ab. Das geht einfach mit verfassungsrechtlichen Regelungen in Deutschland nicht zusammen. Also ich glaube, der Praxistest von vielen AfD-Forderungen, der steht eben noch aus. Und wir werden sehen, ob die AfD in die Lage kommt, gewissermaßen den Praxistest zu machen. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann wird das vermutlich eines nicht allzu fernen Tages soweit sein. Und wir werden dann sehen, was aus Deutschland wird, wenn solche politischen Strömungen gewissermaßen was zu sagen haben. Im Moment haben sie ja noch nichts zu sagen. In der Opposition kann man immer draufhauen. In der Regierung, glaube ich, sähe das dann doch sehr schnell anders aus. Und die Frage ist, ob man erst in der Regierung sich von seinen radikalen Personen und Positionen trennt oder ob man das nicht klugerweise schon vorher macht und das auch die Koalitionsfähigkeit etwa mit der CDU doch deutlich verbessern würde.
Wäre für Sie eine Regierung, muss nicht unbedingt AfD geführt sein, aber zumindest beteiligt? Wäre das für Sie eine Katastrophe für Deutschland, sei es auf Länderebene oder vielleicht sogar auf Bundesebene? Wäre das eine Katastrophe?
Also zunächst einmal, wenn es so weit käme, wäre es der Wählerwille. Und solange die AfD nicht verboten ist, kann sie in Wahlen antreten. Und wenn sie dann eine Mehrheit findet, dann könnte man ja nicht in dem Moment sagen, dann verbieten wir euch. Das passt nicht zusammen. Insofern wäre das ein Experiment, was sicherlich Gefahren hätte. Und man muss das sozusagen mit großer Vorsicht sich anschauen, was dann passieren würde und ob sozusagen wirklich dann die radikalen Kräfte noch eins drauflegen und dann die radikalen Punkte umsetzen oder ob das dazu führen würde, dass sich gewissermaßen im Praxistest das alles als nicht so schlimm herausstellen würde. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Angst davor, vor dem Punkt, wo das kommt. Wenn man sich zum Beispiel mal in Sachsen-Anhalt das anguckt, wo ich arbeite, ich kenne viele dieser Figuren, die da eine Rolle spielen und ich habe kein Zutrauen, in diese Art Politik zu machen. Ich finde, da ist auch vieles unseriös und einfach auch sozusagen sehr seltsame Gestalten, die da dann in Parlamente gespült werden. Und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um dieses Land, wenn die AfD Verantwortung hätte. Aber vielleicht gibt es einen Punkt irgendwann, wo das mal unvermeidbar ist und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Sie haben das eigentlich, das Stichwort haben Sie ja gesagt, das wäre der Wählerwille. Das ist ja quasi, was der Wähler, also zumindest so verstehen wir das in der Schweiz, was der Wähler will, soll umgesetzt werden. Wer würde dann in einem Falle, das ist im Extremfall, könnte man immer noch sagen, oder? Wir nehmen jetzt einen Björn Höcke, wenn der Ministerpräsident wird und die absolute Mehrheit wird, dann ist er halt Ministerpräsident. Wollen das so die Bürger? Was müsste in einem solchen Fall dann passieren? Müsste sich da der Verfassungsschutz einschalten, diese Person inhaftieren, abschreiben? Was wäre da quasi? Was wäre dann das Szenario?
Das ist natürlich ein völlig irreales Szenario, wenn nach einer Wahl, wir reden jetzt im hypothetischen Bereich, aber wenn die AfD in einer Wahl die stärkste Partei wäre, sogar vielleicht eine absolute Mehrheit hätte in einer bestimmten Koalition, dann wäre Regierungsverantwortung nicht zu verhindern. Das ist völlig klar. Dann wäre die wehrhafte Demokratie gewissermaßen nicht in der Lage, das einzufangen. Deswegen ja auch das Argument, frühzeitig hingucken ist der bessere Weg. und damit auch extremistische Parteien zwingen, sich von ihren extremistischen Lagern sozusagen zu trennen. Das ist der bessere Weg. Das ist ja der Gedanke der wehrhaften Demokratie. Nochmal, es gibt Länder, wo dieser Gedanke der wehrhaften Demokratie nicht so verankert ist, aber das ist ja die Erfahrung aus der deutschen Geschichte, dass das Grundgesetz eben extremistische Bestrebungen nicht einfach laufen lässt, sondern Instrumente hat, das frühzeitig gewissermaßen zunächst einmal durch sichtbar machen, dann aber auch am Ende durch harte Instrumente sicherzustellen, dass diese Demokratie eine Demokratie bleibt und diejenigen, die sie abschaffen wollen, keine Chance haben. Ob die AfD die Demokratie abschaffen will, darüber kann man natürlich diskutieren. Aber nochmal, es gibt seriöse Einschätzungen in Ämtern für Verfassungsschutz, die da eine Gefahr sehen. Und das können wir nicht vollkommen ignorieren und können nicht so tun, als ob das nicht stattfinden würde.
Ist man da nicht viel zu spät, Herr Warwick? Ich meine, jetzt haben wir diese Partei, die im Osten, ja, in gewissen Bundesländern an 50% kratzt. Bundesweit haben wir fast ein Drittel der Menschen ist dabei, Umfragen zufolge die AfD zu wählen. Ist man nicht viel zu spät mit diesem Vorgehen, dass man da quasi jetzt die Hebel in Bewegung setzt?
Nein, ich sehe nicht, dass jetzt erst Hebel in Bewegung setzen. Diese Debatte läuft ja schon eine ganze Weile. Und man hätte vielleicht die Hoffnung haben können, etwa in Sachsen-Anhalt, ich glaube, diese Einstufung in Sachsen-Anhalt der AfD, die ist jetzt schon, wenn ich nicht recht, irre, wenn ich mich nicht irre, 2 Jahre alt. Und man hätte die Hoffnung haben können, dass sich gewissermaßen dann nach dieser Einstufung in Sachsen-Anhalt schon das Feld etwas sortiert, dass die Umfragen kleiner werden. Das hat aber nicht dazu geführt, diese Einstufung in Sachsen-Anhalt jedenfalls, dass die Umfragen kleiner geworden sind. Insofern kann man jetzt nicht sagen, man ist zu spät dran, sondern die Debatte läuft und sie hat aber eben bisher nicht dazu geführt, dass die AfD kleiner geworden ist. Und vielleicht kann man ja auch daraus lernen, dass die bisherige Art der Diskussion nicht die richtige war und wir uns etwas offensiver mit diesen Positionen auseinandersetzen müssen. Was Sie gerade gesagt haben, was Herr Palmer zum Beispiel macht, das wäre vor 2, 3 Jahren vielleicht noch skandalöser gewesen, als das bei manchen als heute als skandalös bezeichnet wird. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg und ob das dazu führt, dass die AfD kleiner wird, weiß ich nicht. Aber dann kann man zumindest sagen als Demokrat, ich habe sozusagen die Auseinandersetzung gesucht und was dann am Ende der Wähler entscheidet und die Wählerin, das kann man ihm und ihr natürlich nicht vorschreiben, aber Demokratie braucht Streit, braucht Diskussion, braucht Reibung, braucht Hitze und braucht gute Angebote, gute Politik. Und dann habe ich die Hoffnung als Demokrat, dass die Extremisten kleiner werden.
Noch das bei Ihnen. Sie teilen ja, also Sie sind ja nicht allein, dieses Unbehagen gegenüber dieser Partei zum Ausdruck bringen. Also ich meine, viele Menschen in Deutschland fühlen sich unwohl oder zumindest ein bisschen besorgt, wenn sie an dieses Erstarken der AfD denken. Wann hat das bei Ihnen begonnen? Können Sie sich erinnern, wann Sie, diese Partei ist noch nicht so alt, ist ein bisschen mehr als 10 Jahre alt. Wann hat das angefangen, wo Sie so ein ernsthaftes Unbehagen gespürt haben, das dann eben so weit geführt hat, dass Sie sich mit Ihren wissenschaftlichen Kollegen dazu entschlossen haben, so eine Forderung zu lancieren, dass man zumindest über ein AfD diskutieren müsste? Wann hat Ihr Unbehagen eingesetzt?
Also bei mir persönlich hat diese Debatte um Remigration und diesen ethnisch geprägten Volksbegriff, das hat bei mir die Alarmglocken schrillen lassen sozusagen. Und dieses Vermengen sozusagen von Migrationspolitik zu einem im Kern doch rassistischen Menschenbild, das ist für mich eine Grenzüberschreitung, die sozusagen die Politik auf eine sehr, sehr abschüssige Bahn bringt. Und da gibt es seit langem in der AfD solche Kräfte. Ich muss allerdings auch selbstkritisch sagen, Phasen, wo etwa eine Frauke Petry Vorsitzende der AfD war, da hat man vermutlich doch auch einigen Unrecht getan. Und da mit dieser Nazi-Keule zu kommen, das hatte ich nie gemacht, aber das war ja im Diskurs doch in weiten Teilen der Fall. Das war ein Befeuern sozusagen für die Position der AfD, weil sich da normale Leute gewissermaßen zu Recht in eine falsche Ecke gestellt fühlen. Insofern sind da auch Fehler gemacht worden. Aber nochmal, dieser radikale Kern, der einen ethnischen Volksbegriff zugrunde legt, der am Ende rassistisch ist, der hat in der AfD doch mit diesem Remigrationskonzept durchaus Zuspruch gefunden. Und das war für mich der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen aufpassen. Weil am Ende, ich will das so deutlich sagen, ist das ein Ticket in den Bürgerkrieg, wenn man einen ethnischen Volksbegriff hat, bei sozusagen Anteilen von Migration von teilweise 20, 30%. Wenn man das zu Ende denkt, dann kann das auch ganz, ganz übel enden. Und ich finde, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein.
Was müsste ganz konkret passieren, dass in Deutschland diese AfD, sagen wir jetzt mal, man spricht immer von diesem demokratischen Spektrum der Parteien. Da hat man alle Parteien und die AfD, die da eben nicht dazugehört. Was müsste aus Ihrer Sicht die AfD machen, dass sie in Anführungs- und Schlusszeichen salonfähig würde, dass sie von Ihnen auch akzeptiert werden würde, dass sie legitim werden würde?
Also ich glaube, warum, es klingt jetzt naiv, aber es ist, glaube ich, nicht so naiv, wie es auf den ersten Blick klingt. Warum setzt die AfD sich nicht mal zusammen in ihren Zirkeln und guckt sich die Verfassungsschutzberichte an, guckt, welche Strömungen da sozusagen zitiert werden, guckt, welches Personal Netzwerke in extremistische Vereinigungen und so weiter hat. Und entscheidet sich, dass sie das nicht toleriert, sozusagen. Also eine Art Selbstreinigung der AfD zu einer normalen rechtskonservativen Partei, die dann natürlich einen legitimen Platz auch im politischen Spektrum hätte. Und das ist natürlich ein Problem für die CDU, CSU, weil das galt ja seit Strauß sozusagen, dass rechts von der CDU kein Platz ist. Natürlich ist rechts von der CDU auch Platz und das mag der CDU nicht gefallen. Aber es sollte kein Platz sein für extremistische Parteien. Es ist Platz für eine rechtskonservative Partei, die von der CDU offenkundig nicht mehr gut genug bedient wird. Und wenn die AfD sich in eine solche Richtung verändert, dann glaube ich, gäbe es auch keinen Grund mehr, dass der Verfassungsschutz diese Einstufung als gesichert rechtsextrem macht. Soweit ist die AfD aber noch nicht. Sie duldet diese rechtsextremistischen Netzwerke ganz offenkundig. Und solange sie das tut, ist sie für mich keine normale Partei und sollte auch keine Regierungsverantwortung übernehmen.
Mir diesen Bericht mal durchgelesen, da kann man so ein bisschen die Vorwürfe des Verfassungsschutzes, ich will jetzt nicht da lange darum reden, aber interessant fand ich einfach, dass gewisse Passagen drinstehen zu Politikern der AfD, die sich positiv über die Schweiz äußern, die sagen, ja, dieses direktdemokratische System in der Schweiz, das sei vorbildlich, das sei gut, das sei zumindest nicht schlecht. Die haben da eine gewisse Begeisterung und Faszination für die Schweiz und die werden dann als gesichert rechtsextremistisch in diesem Bericht benannt. Wie lesen Sie solche Passagen?
Gut, da sind sicherlich manche Blüten drin, die man auch kritisch sehen kann, gar keine Frage. Und nochmal, ich bin jetzt niemand, der sagt, der Verfassungsschutz, steht unter Heiligenschein Verdacht und alles, was die sagen, muss man amtlich nehmen. Das sind natürlich auch Menschen, die da arbeiten, die manchmal Fehleinschätzungen haben und der sozusagen politische Ton ist da nicht immer richtig. Das wäre so ein Beispiel dafür. Aber trotzdem bin ich der Auffassung, dass Deutschland nicht das politische System der Schweiz bei allem Respekt übernehmen sollte. Ich glaube, die repräsentative Demokratie ist sozusagen Teil der Verfassungsordnung und jetzt kann man das fordern, das zu ändern und etwa für direktdemokratische Elemente sein. Dann müsste man aber das Grundgesetz ändern. Das wollen aber andere Grüne oder Linke, glaube ich, zum Beispiel auch. Also das macht sie noch nicht zum Verfassungsfeind, gar keine Frage. Insofern muss man nicht alles für bare Münze nehmen aus diesen Verfassungsschutzberichten, stimme ich Ihnen zu. Aber es ist trotzdem in der Summe genug drin, wo bei mir die Alarmglocken sozusagen angehen.
Die Alarmglocken sind dann auch international angegangen. Nach diesem Bericht des Verfassungsschutzes, als der publik wurde, da haben sich ja etliche Politiker dazu gemeldet. Viktor Orban war beispielsweise einer, aber auch ein JD Vance beispielsweise. US-Außenminister Rubio hat von einer Art Tyrannei in Deutschland gesprochen. Wie glauben Sie, wäre ein Verbot Oder ist das gut? Ist da der Druck des Auslandes, wenn da der Druck auf die AfD wächst, auch ein Verbot zur Sprache käme, darüber diskutiert wird? Glauben Sie, das geht überhaupt? Vor dem Hintergrund, dass schon das Ausland da ein gewisses Misstrauen hat, was da in Deutschland los ist. Wie sehen Sie diese Worte?
Also die Rede von JD Vance, also dem amerikanischen Vizepräsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die war schon spannend, muss ich sagen. Ich habe die sehr intensiv nachgelesen. Ich glaube, in Teilen merkt man, dass er die innenpolitische Lage in Deutschland nicht gut genug beobachtet, sondern aus so einem Meinungsfreiheit steht über alles Reflex, manche Dinge in der AfD schönredet. Aber trotzdem bleibt es ein relevanter und interessanter Gedanke, dass natürlich nicht der Eindruck entstehen darf, dass man sich unliebsamer politischer Konkurrenz entledigt. Und da ist das Ausland natürlich zu Recht auch hellhörig und das finde ich auch völlig vernünftig. Das heißt, es geht nicht darum, in einem Verbotsverfahren einen politischen Konkurrenten, der einem nicht passt, zu verbieten, sondern es geht darum, sozusagen diese Unterscheidung zwischen Extremisten und normalen politischen Spektrum herauszuarbeiten. Und ich glaube, mit dieser Diskussion kann man auch international bestehen, weil ich glaube, auch niemand im Ausland hat Interesse daran, dass in Deutschland radikale Kräfte sozusagen an die Macht kommen. Und im Übrigen würde ich sagen, in erster Linie ist es auch ein deutsches Problem. Und ich glaube nicht, dass man sich von einem amerikanischen Vizepräsidenten über innenpolitische Fragen so belehren lassen muss, wie das JD Vance getan hat. Da wäre ich auch vorsichtig.
Ja, genau, das wäre eigentlich die Frage gewesen. Kann Deutschland überhaupt entgegen der Interessen der US-Regierung so handeln, dass es sie, sagen die Herrschaften im Weißen Haus, komplett vor den Kopf stößt, dass man da komplett zuwiderläuft? Kann das Deutschland überhaupt? Oder ist man da, ja, sagen wir mal, überspitzt formuliert, zu abhängig vielleicht schon fast von Amerika?
Na gut, dass wir abhängig sind von den USA, das sieht man jetzt an dem Zolldeal, den die Europäische Union gemacht hat, zu wirklich sehr, sehr miserablen Bedingungen. Und auch die deutsche Industrie hinter den Kulissen kritisiert das ja sehr heftig. Und das hat man natürlich nur gemacht, weil man sich in einer sicherheitspolitischen Abhängigkeit zu den USA sieht, wo man sich im Prinzip nicht getraut hat, auch aus nachvollziehbaren Gründen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist ein Deal, den wir nicht akzeptieren können, weil dann die Amerikaner in anderen Bereichen die Daumenschrauben angezogen hätte. Klar, insofern ist Deutschland abhängig und wer abhängig ist, muss andere Kompromisse machen, als wer nicht abhängig ist. Aber in dieser Frage, die wir gerade diskutiert haben, glaube ich, hat sich ja doch die Reaktion auch so dargestellt, dass von Merz bis andere doch sehr deutlich gesagt haben, dass man sich diesen Versuch der Einmischung in deutsche Innenpolitik nicht gefallen lässt. Und Sie haben das gesehen, die eisern, die sozusagen die sehr kühle Stimmung im Saal in der Münchner Sicherheitskonferenz nach der Rede von Vance. Da waren ja keine Vasallen, die geklatscht haben oder so. Das heißt, ich glaube, da ist man durchaus in der Lage, auch Druck aus den USA auszuhalten. Jedenfalls hoffe ich das.
Interessant ist ja, dass Deutschland nicht alleine dasteht in Europa. Da haben wir Italien, Ungarn, Slowakei, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, skandinavische Länder. In Spanien haben wir gewisse rechte Strömungen. Was ist da in Europa los? Besorgt Sie diese Tendenz, dass da rechte Parteien im Aufwind sind, vielleicht sogar rechtspopulistische Parteien im Aufwind sind? Ist das etwas, das Ihnen Sorge bereitet?
Also, ich würde sagen, eine Frau Meloni in Italien bereitet mir weniger Sorge als eine potenziell radikalisierte AfD in deutscher Regierungsverantwortung. Insofern kann man das so pauschal nicht sagen und ich verteile hier keine Haltungsnoten sozusagen, wenn die Slowakei der Meinung ist, einen Fico zu wählen, dann ist es erstmal die Entscheidung der Slowakei. Gefährlich wird es erst immer dann, wenn sozusagen Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird, wenn Menschenrechte zur Disposition gestellt werden. Das ist sozusagen bei Parteien, die Sie genannt haben, in Regierungsverantwortung bisher noch nicht so. Und ich finde, das soll auch so bleiben. Aber die AfD ist eben sozusagen, das haben wir ja gerade intensiv diskutiert, in einer Gemengelage, wo Klärungsbedarf besteht. Und wenn dieser Klärungsbedarf sozusagen gemacht wurde und sich die AfD zu einer normalen rechtspopulistischen Partei, wie das in anderen europäischen Ländern auch der Fall ist, entwickelt, dann sehe ich persönlich kein großes Problem darin. Und das hat noch nichts mit politischen Präferenzen zu tun. Das kann ja jeder halten, wie er möchte. Aber Demokratie heißt natürlich auch immer, dass der andere auch Recht haben kann. Und wenn man als Demokrat diesen Grundsatz, dass der andere auch mal Recht haben kann, zu sehr vernachlässigt, dann gerät die Demokratie auch unter Druck. Insofern, Meinungsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut, aber eben unter gewissen Spielregeln, die in Deutschland anders sind als in anderen Ländern, weil die historische Erfahrung Deutschlands ist, dass Demokratie sozusagen gefährdeter ist, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist.
Wie denken Sie über die Wähler der AfD, über die Mitglieder der AfD, über jene Personen, die sich vielleicht noch unklar sind, aber die vielleicht im Begriff sind, diese Partei zu wählen? Vor dem Hintergrund der historischen Komponente, die man aus Schweiz, das kann man nicht so richtig verstehen, aber wir versuchen das zumindest zur Kenntnis zu nehmen, oder dass das tatsächlich eine gewisse ja, eine Prägung da ist, die wir nicht haben. Wie glauben Sie, auf vor dem Hintergrund dieses Verfassungsschutzberichtes, dieser Warnungen der Medien, wie denken Sie als Politwissenschaftler über die Menschen in Deutschland, die trotz all dem im Begriff sind, die AfD zu wählen?
Also solange eine Partei nicht verboten ist und sie zu Wahlen antritt, hat jeder das völlig legitime Recht, eine solche Partei zu wählen. Und ich verteile hier keine Haltungsnoten. Wo kämen wir denn dahin, wenn man gewissermaßen jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagt, das ist eine gute und das ist eine schlechte Partei? Darum geht es überhaupt nicht. Insofern mache ich hier auch keine Wählerbeschimpfung. Aber ich finde, es ist die Aufgabe eines politischen Elitendiskurses, eben doch diese Zusammenhänge etwas gründlicher zu durchdenken. Und dazu gehört die Frage, was muss eine Demokratie tun, um sich selbst stabil zu halten? Und das sind eben im deutschen Kontext diese Diskussionen um wehrhafte Demokratie eine ganz selbstverständliche Facette dieser Diskussion, ohne damit Wählerbeschimpfung zu machen. Nochmal, wenn eine Partei nicht verboten ist, hat jeder das Recht, sie zu wählen. Ob das eine gute Entscheidung ist, muss jeder für sich selber wissen.
Würden Sie vielleicht einem Deutschen empfehlen, raten, der vielleicht bürgerlich denkt, vielleicht liberal denkt, aber eher ein bisschen der konservativen Seite sich einordnen würde? Was würden Sie dem aktuell empfehlen, der dann sagt, ja, wenn ich die CDU wähle, bekomme ich das, was ich all die Jahre jetzt bekommen habe und nicht erfüllt wurde, da wäre ich noch irgendwie vor der Wahl verspricht, der Kanzlerkandidat das eine, macht dann aber genau das Gegenteil. Was würden Sie so einem Wähler, der nicht mehr weiß, der sich nicht mehr zu Hause fühlt bei keiner Partei, was würden Sie dem aktuell raten?
Ich würde ihm raten, überleg dich sehr gut, mit wem du dich ins Bett legst und mit wem du dann aufwachst. Und wenn sozusagen die Risiken, die sozusagen bei einer in Teilen extremistischen Partei, wenn man die in Kauf nimmt, dann muss man sich wirklich überlegen, ob das das Risiko wert ist oder ob man nicht doch noch den Versuch macht, die politische Mitte gewissermaßen zu stärken und sozusagen nicht denjenigen, wenn man so will, auf den Leim zu gehen, die allzu sehr vereinfachen. Populismus ist ja auch immer eine Vereinfachung und Vereinfachung ist immer nur bis zu einem gewissen Grad auch ein Teil der Lösung. Ab einem gewissen Punkt wird es auch Teil des Problems und ich denke, das müsste man sich doch sehr bewusst machen.
Das wäre Ihr Ratschlag, dass sich diese fast schon hysterische Debatte in Deutschland sehr aufgeheizt, zumindest von außen betrachtet. Was wäre Ihr Ratschlag, dass sich die ein bisschen abtemperiert, abkühlt, dass sich da ein bisschen man nüchterner mit dieser Sache befasst? Was wäre da Ihr Ratschlag dafür?
Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein als Demokraten und sozusagen in den Versuch zu machen, in Diskussionen zu bestehen und nicht immer mit der Keule sozusagen zu kommen. Sie haben das gerade erwähnt, dass das nicht demokratische Parteien sind. Ich glaube, das ist nicht die richtige Wortwahl, sondern wir sollten an den Problemen diskutieren und den Versuch machen, so sachlich wie möglich über Probleme zu diskutieren und nicht zu sehr auszugrenzen, aber eben auch gleichzeitig klare Kante gegen Verfassungsfeinde zu fahren. Das ist sozusagen der Spagat, den man machen muss. Und Es sind insofern spannende Zeiten für eine Demokratie und auch ein Stück weit eine Bewährungsprobe für eine Demokratie, wie man offenkundig mit einem großen Potenzial an Unzufriedenen, die mit der bisherigen Parteipolitik nicht mehr zufrieden sind, umgeht. Und da muss man eben den Versuch machen, die Demokratie lebendig zu halten und aber eben auch gleichzeitig nicht zu verharmlosen. Und dieser Spagat ist extrem schwierig auszuhalten, aber Spagat ist eine Standarddisziplin in der Politik und da muss man durch, sozusagen.
Unglaublich schwierig ist ja ein nächstes Thema vielleicht. Unglaublich spannend ist dieser Spagat ja für die CDU, für Kanzler Friedrich Merz. Das ist ja fast schon, ja, wie kein Zweiter zumindest mit dieser AfD-Frage befasst und identifiziert auch. Was glauben Sie, was macht diese Debatte um die Brandmauer, um AfD, um vielleicht Beteiligung in einer Regierung, um Minderheitsregierung mit AfD-Stimmen durch Vorstöße? Was glauben Sie, was macht diese ganze Debatte mit einer CDU? Zerbricht sie daran? Stärkt sie sie? Wird sie Zuspruch erfahren? Was glauben Sie, was macht diese Debatte rund um die Brandmauer und die AfD mit der CDU?
Also im Moment hat sie große Schwierigkeiten, da ihren Weg zu finden, weil sie natürlich in der Großen Koalition zu Kompromissen geradezu gezwungen ist, die das konservative Lager in der CDU gewissermaßen noch mehr verprellt. Und CDU pur ist eben nicht durchsetzbar in dieser Großen Koalition. Das ist ja ganz offenkundig jetzt geworden. Das macht sich besonders an dem Feld Sozialpolitik, aber auch wirtschaftspolitischen Fragen fest. Da ist eben mit der SPD keine große konservative Wende zu machen. Ich warne aber davor, dass diese Wende mit der AfD besser hinzubekommen ist. Ich glaube, mit Friedrich Merz ist das ohnehin nicht machbar. Mit einem Herrn Söder zum Beispiel auch nicht, der ja nicht gerade ein sozusagen Liberaler in der CDU/CSU ist, sondern auch eher ein Konservativer. Also mit solchen Personen ist das auch nicht machbar. Mit einem Jens Spahn ist das vielleicht sozusagen eher machbar und es ist denkbar, dass sich das Feld eher in diese Richtung schüttelt, dass irgendwann mal die CDU sozusagen glaubt, dass sie das Experiment eingehen muss, eine konservative Linie mit einer rechtskonservativen Partei rechts von ihr durchzusetzen. So weit, glaube ich, sind wir noch nicht, weil die Große Koalition ist jetzt noch nicht so lange im Amt, dass man sagen kann, sie ist schon gescheitert. Aber wenn sie wirklich scheitert, das hat Söder gesagt, die letzte Patrone gewissermaßen der Demokratie, dann werden sich andere politische Konstellationen suchen und vermutlich auch finden. Das würde dann aber wiederum die CDU zerreißen, weil es natürlich nicht nur einen konservativen Flügel in der CDU gibt, sondern auch einen liberalen Flügel, der dann verprellt wäre. Also das Parteiensystem in Deutschland ist sehr in Bewegung. Am meisten gerät im Übrigen die SPD unter diese Räder. Ich meine, ich lese Umfragen bei Sachsen-Anhalt zum Beispiel noch bei 7%. Also das heißt, da hat nicht nur die CDU Probleme, sondern insbesondere auch die SPD bei diesem sich neu sortierenden Parteiensystem.
Wäre vielleicht Ihre Wunschvorstellung abschließend für die Parteilandschaft Deutschland, Ihr Ideal? Szenario, Idealkonstellation von Regierungen. Wer soll da mit wem regieren können? Was wäre da, was wäre, wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, was wäre da ideal?
Also ich glaube, dass es schon mal eine sozusagen klarere Sortierung der politischen Lager geben müsste. Das heißt, ein rot-grünes Lager auf der einen Seite und ein liberal-konservatives Lager auf der anderen Seite. Aber durch die Schwäche der FDP ist das eben in Deutschland im Moment nicht möglich. Und es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass wir noch Zweierkonstellationen in Regierungen erleben werden. Die einzige Zweierkonstellation, die eine Mehrheit hätte, wäre eine CDU-AfD-Koalition. Die scheidet aber im Moment aus den diskutierten Gründen aus und ich finde auch zu Recht aus. Und sozusagen andere Dreierkonstellationen sind immer sozusagen haben die Notwendigkeit, so viele Kompromisse einzugehen, dass eben die klare Richtung für die Wählerinnen und Wähler nicht erkennbar ist. Und ich würde mir wünschen, dass diese klaren Richtungsentscheidungen im demokratischen Spektrum ohne Extremisten künftig dauerhaft möglich sind. Ich erwarte aber, dass früher oder später der Punkt kommt, wo die CDU sich zu Koalitionen mit der AfD öffnet. Und ich hoffe, es ist dann eine AfD, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht, weil sonst kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die CDU zu diesem Experiment bereit und in der Lage wäre. Und so weit sind wir im Moment noch nicht. Das heißt, der Reinigungsprozess muss in der AfD stattfinden. Und das ist die Aufgabe, vor der die AfD jetzt steht. Da habe ich aber keine Ratschläge zu geben.
Letzte Frage. In der Schweiz haben wir die halbdirekte Demokratie, sagen wir. Wir haben das Initiativrecht. Wir stimmen also über Sachvorlagen ab und sagen dazu ja oder nein. Was glauben Sie, was würde herauskommen, wenn man jetzt das deutsche Volk fragen würde, muss die AfD verboten werden, ja oder nein?
Also erstmal müssen wir für diese Frage das Grundgesetz ändern. Das heißt, es ist mit der Verfassungsordnung nicht möglich. Und weil das so ist, muss man sich mit Meinungsumfragen behelfen. Und da glaube ich, ist es im Moment so, dass es keine Mehrheit für ein Verbot der AfD gibt. Das heißt, wenn es nach Bevölkerungsumfragen geht, dann wäre die Antwort relativ eindeutig. Ein Verbot würde im Moment nicht zur Diskussion stehen. Und politisch steht es ja im Moment auch nicht zur Diskussion. Wir haben sozusagen keine politische Mehrheit dafür im Moment. Und ich glaube auch, dass das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich im Moment sich sehr, sehr schwer tun würde, ein Verbotsverfahren ernsthaft zu erwägen. Und das Schlimmste, glaube ich, für Demokraten, was passieren könnte, oder jedenfalls ein sehr schlimmes Szenario, wenn es einen Verbotsantrag gäbe und dann das scheitern würde, dann wäre die AfD sozusagen absolut mit einem Reinheitsstempel versehen. Und ich glaube, das sollte man im Moment nicht riskieren, sondern erst warten und abwarten und beobachten, wie die AfD sich selber entwickelt und dann nochmal nüchtern schauen, ob ein Verbot wirklich eine Notwendigkeit ist oder ob man das etwas gelassener sehen sollte.
Und wenn Sie heute entscheiden könnten, ja oder nein, Verbot oder Nichtverbot, wenn Sie sagen ja, das haben wir jetzt ausgiebig besprochen, man muss es diskutieren. Ich finde gut, dass Sie das diskutieren. Wenn Sie heute, Stand jetzt, bauchgefühlmäßig verboten, ja oder nein, was würden Sie da sagen, Herr Barwick?
Ich bin im Moment der Auffassung, dass ein Verbot nicht zur Diskussion stehen sollte, es auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, dass wir aber trotzdem über wehrhafte Demokratie offensiv diskutieren sollten.
Herr Barwick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.